Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Heute ist Damaris Meyer im Deutschlandfunk Kultur. Ich grüße Sie. Hallo. Schönen guten Tag, Frau Meyer.
Guten Morgen, Frau Heise.
Ich grüße sozusagen nach München. Da sitzen Sie nämlich. Ich habe Damaris Meyer kennengelernt in unserem Podcast Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Da macht die Krankenpflegerin mit, erzählt von ihren alltäglichen Erfahrungen mit dem Virus. Sie waren nämlich auf einer Corona-Intensivstation. Frau Meyer, da sind Sie inzwischen nicht mehr, ne? Sie sind auf Ihre alte Station zurückgekehrt. Ist Corona sozusagen vorbei?
Also erstmal bin ich auf meine alte Station zurückgekehrt, aber Corona ist nicht vorbei. Es war auch in der ersten Welle so, dass wir eine Weile nur leicht erkrankte Patienten hatten, jüngere Patienten. Und es hat Wochen gedauert, bis die schweren Fälle kamen. Und es wird vermutet, keiner weiß es ja, keiner kann wirklich richtig da was behaupten zu dieser unbekannten Krankheit, dass es jetzt eventuell wieder so wird. Und wenn es eine zweite Welle gibt und Bedarf gibt, dann bin ich wieder auf Intensiv, dann helfe ich da gern wieder aus.
Mein Gast heute, Damaris Meyer, ist examinierte Krankenschwester. Frau Meyer, Sie haben ja eben gesagt, Sie sind zurück auf Ihrer eigentlichen Station. Das ist die Onkologische Tagesklinik in München. Sie arbeiten also mit Krebspatienten. Wie kamen Sie denn im April auf die Corona-Intensivstation? Wie kam es dazu?
Ja, das liegt daran, dass die Tagesklinik geschlossen hat, weil wir Patienten nicht einer Gefahr der Infektionen aussetzen wollten, die eher ein geschwächtes Immunsystem haben, sind unsere Patienten dann auf Praxen ringsherum verteilt worden. Ich bin dann auf meine alte Station zurück, die Knochenmarktransplantationseinheit, und wurde dann gefragt, ob ich aushelfen könnte auf Covid-Station. Habe ich ja gesagt und bin dann ruckzuck auf Intensiv gelandet.
Warum haben Sie ja gesagt? Was hatten Sie für eine Vorstellung?
Also ich bin gerne da, wo ich gebraucht werde, ob das beruflich ist oder privat. Ich habe vielleicht auch ein Helfersyndrom wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Nicht so, dass es mir zu schaffen macht, aber ja, und es hat mich auch interessiert. Ich meine, das ist ja auch wissenschaftlich höchst interessant gewesen. Ich bin jetzt recht gesund, mittelalt, sodass ich mich jetzt nicht allzu sehr gefährdet gesehen habe. Und ja, also das war keine Überlegung eigentlich.
War klar, also die brauchen mich, ich gehe dahin. Genau. Wie war denn Ihr erster Eindruck, als Sie dann ankamen?
Also da habe ich mich schon erstmal überfordert gefühlt, weil die ganze Intensivstation war voll beatmeter Patienten, bis auf eine Ausnahme war es damals, glaube ich. Ansonsten waren die Patienten alle beatmet. Ich habe mit Beatmung noch nicht gearbeitet. Das sind schlafende Menschen und die Atemgeräusche kommen laut aus den Maschinen neben ihnen. Das war schon erstmal ziemlich gruselig. An die Schutzkleidung muss man sich natürlich auch gewöhnen. Visier, am Anfang haben wir noch mit FFP3-Masken gearbeitet, Schutzkittel, Handschuhe, Haube. Also man hat geschwitzt, ohne, auch wenn man nichts getan hätte. Und das Atmen nach der Zeit wird dann gegen diesen FFP3-Widerstand auch schwer. Zumal man ja auch körperlich schwere Arbeit geleistet hat. Die Patienten müssen ja gedreht und gewendet und gewaschen und versorgt werden und können ja nicht mal den Arm selber heben, weil sie sind ja im künstlichen Koma.
Wenn man auf so einer Beatmungsmaschine liegt, werden die Patienten automatisch ins künstliche Koma versetzt?
Wenn sie voll beatmet werden, ja. Weil sie sonst würde der Körper gegen diesen Widerstand immer versuchen anzukämpfen. Also der Körper würde das nicht tolerieren, selbst wenn er die Luft braucht. Aber eine gute Beatmung beginnt von Anfang an mit der Entwöhnung des Patienten. Das heißt, es wird dann die Sedierung, soweit es geht, runtergefahren und den Patienten Step by Step mitatmen lassen mit der Maschine. Und dann auch mal natürlich maschinenfreie Intervalle dazwischen. Das ist nicht so, dass die Maschine Touchur den tiefkomatösen Patienten beatmet. Soweit es geht, fährt man dann zurück und versucht, ihn wieder zu entwöhnen.
Das fand ich jetzt eben interessant, wenn Sie sagen, wenn Sie selber zugeben, für mich war das eine totale Überforderung. Also allein schon diese Geräusche und dieses ganze Neue, was Sie da machen sollen. Also das war dann auch von Anfang an ein ganz schöner Druck und wahrscheinlich auch medial gab es nichts anderes als Corona. Wie schnell sind Sie da in so einen Alltag reingekommen?
Also das, was mir von Anfang an geholfen hat, war dieses super Team der Intensivstation. Da habe ich mich von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt. Wir haben im Tandem gearbeitet, also eine Intensivkraft, ein Helfer. Ich bin ja nun examiniert und habe auch Intensiverfahrung, aber es gab auch Helfer, die Medizinstudenten waren oder auch gar keine Ahnung hatten von Medizin. Und ja, also ich konnte immer fragen, ich konnte immer alle fragen und Rücksprache halten und das war ganz toll. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit und es war sehr anstrengend, aber ich habe mich im Team von Anfang an wohlgefühlt und möchte diese Zeit auch nicht missen.
Wie ging es Ihren Patienten dann? Wie sind die gesund geworden?
Also sie sind von der Intensivstation weggekommen. Also wir hatten Patienten, die über 100 Tage bei uns waren. Also das ist nicht so, dass man dann wegkommt von der Beatmung und geht aus dem Krankenhaus ins Leben zurück. Also viele müssen auf Reha gehen und alles wieder neu lernen. Gerade dieser junge Patient, den wir hatten, also da habe ich einen Zeitungsartikel jetzt hinterher verfolgt. Man möchte ja doch immer wissen, wie es denen geht. Der lernt jetzt wieder mit Rollator länger als 10 Minuten laufen. Er lernt wieder zu essen, Messer und Gabel zu halten. Und der stand voll prall im Leben, ja. Also das ist, Corona ist nicht so wie eine Grippe, obwohl eine Grippe natürlich auch eine schwere Krankheit ist, dass man die hinter sich hat und dann, juhu, jetzt bin ich wieder. Das zieht schon einiges nach sich.
War Corona für Sie, die ja eine erfahrene Krankenschwester ist, jetzt mal jenseits dieser Umstellung, die Sie da hatten, war das was anderes als in Ihrem bisherigen Krankenhausalltag oder Krankenhausleben, Berufsleben?
Ja, auf jeden Fall, weil, also das hat mir auch die Intensivstation, das Team bestätigt, sie hatten noch nie eine Zeit, wo sie so viele beatmete Patienten hatten. Also eine Zeit lang waren ja fast alle beatmet. Es gab auch eine Zeit lang, da wurde sehr viel gestorben. Also die erste Zeit mussten sie triagieren, wer zuerst an die Maschine kommt, an die Beatmungsmaschine. Also das war schon Wahnsinn. Dann gab es auch immer wieder neue Anweisungen mit der Schutzkleidung und medikamentös, wie man die Patienten behandelt, weil ja alles für alle neu war. Da stand natürlich auch immer die Infektionsgefahr im Raum. Sicherlich ist die auch im Krankenhaus immer vorhanden, aber bei einer Erkrankung, wo man noch keine Gegenmittel hat, wo man noch nichts weiß, wo man die Patienten da liegen sieht, beatmet, da ist das auch noch mal eine andere Sache.
Das ging ja allen so. Ich kann mich auch noch an dieses Gefühl erinnern, dass man so überrollt war von dieser Krankheit, die eben keiner kannte. Sie konnten jetzt wenigstens was tun. Also Sie konnten dagegen anarbeiten, mit eindämmen. Wie haben Sie, wenn Sie aus der Klinik rausgekommen sind, wie haben Sie die Gesellschaft erlebt?
Also ich habe mich ziemlich distanziert von der Gesellschaft. Mein Kopf war voll, mein Körper war schlaff. Also ich hatte jetzt auch keine Lust zu Gesprächen oder Gesellschaft. Ja, eigentlich habe ich gearbeitet, mich versorgt und gepflegt und Sport gemacht. Und das war's eigentlich.
Haben Sie für die Zeit irgendwie, die da hinter Ihnen liegt, irgendwie so ein Bild, mit dem Sie das verknüpfen, Ihre Erinnerung?
Ja, da gibt es diesen Film »Zeit des Erwachens« mit dem Robert De Niro. Da geht es darum, als ein Mittel gegen Parkinson gefunden wurde, beziehungsweise ein Parkinson-Syndrom. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das korrekt sage, ob es Parkinson war oder nur ein Syndrom, wo die Leute jedenfalls in einem akinetischen Zustand, also in einer Körperstarre gefangen waren. Und dann wurde dieses L-Dopa, gefunden, dieses Medikament. Und alle konnten sich plötzlich wieder bewegen und haben getanzt und haben gefeiert. Und irgendwann sind sie wieder in diese Starre verfallen. An diesen Film hat mich das immer erinnert. Und eigentlich haben wir alle gedacht, Mensch, das wäre doch toll, wenn jetzt ein Medikament gefunden würde und wir das den allen geben könnten und alle wären plötzlich wieder mitten im Leben. Ja, so ist es nicht gekommen, aber doch ist es so gekommen, dass dann Stück für Stück die Leute wieder selbst atmen konnten, wenn sie es überlebt haben. Und das war auch sehr schön, dann mitzuerleben.
Sie haben erzählt, dass Sie gerne neue Erfahrungen machen, dass Sie deswegen die Zeit auf der Covid-Station an und für sich auch ganz geschätzt haben. Ich habe so überlegt, sich verändern, neue Erfahrungen machen. Ist das der Grund, dass Sie in Ihrer Freizeit gern Theater spielen? Ich habe nämlich mitbekommen, dass Sie Theater spielen, also in andere Rollen schlüpfen. Ist das so eine so ein Wesenszug von Ihnen?
Der Grund ist es, glaube ich, nicht. Also ein Grund ist, dass ich neugierig bin auf Menschen. Ich mag die Vielfalt und die Tiefgründigkeit von Menschen. Ich glaube, nicht mal sich selbst kann man so weit ergründen, dass man wüsste, wenn jetzt die und die Situation auftreten würde, würde ich so und so handeln. Es ist alles so vielschichtig und hängt mit so vielen Sachen zusammen. Und darauf bin ich neugierig. Und was noch sehr gut ist im Theaterstück, kann ich mehrere Rollen leben, mehrere Leben leben. Also, weil ich habe mir schon oft überlegt, was wäre jetzt geworden, wenn ich jetzt nicht Krankenschwester geworden wäre, sondern wirklich Lehrerin, wie ich es gern geworden wäre. Wie wäre mein Leben? Oder wenn ich in einer anderen Stadt geboren wäre oder in einem anderen Land. Und das kann ich im Theaterspiel alles darstellen in den verschiedenen Rollen. Und wenn ich die spiele, dann bin ich diese Person und erlebe Sachen als diese Person. Und das ist ein großes Geschenk.
Sie spielen in München im Galli-Theater. Das ist ein besonderes Theater. Der Gründer, der Clown-Schauspieler Johannes Galli hat so eine Art Unternehmen aufgemacht, sage ich mal. Also es gibt inzwischen 9 Galli-Theater in Deutschland, in Berlin unter anderem auch eins. Und da geht es sehr um Körpererfahrung durch Theater. Also wird auch eingesetzt, zum Beispiel von Firmen in der Unternehmensentwicklung oder zur Prävention, wird in Schulen aufgeführt. Es gibt auch Auftragswerke. Was gefällt Ihnen am Galli-Theater so? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Das war eigentlich Zufall. Ich bin im Internet aufs Galli-Theater gestoßen und bin dann im Sommer 2012 da einfach mal zu einem Workshop mit hin, habe da die Galli-Philosophie kennengelernt, der 7 Kellerkinder oder 7 Talente oder 7 Grundcharaktere, die wir alle in uns tragen und mehr oder weniger zeigen oder auch unterdrücken. Zum Beispiel als Frau ist man nicht gern wütend. Das soll auch jeden Menschen zeigen, dass zu spielen etwas Natürliches ist. Wir spielen alle im täglichen Leben unsere Rollen, dass wir denken, oh, jetzt möchte ich aber da als ganz hübsch und nett rüberkommen und dann begebe ich mich in diese Rolle hinein. Oder jetzt muss ich aber zeigen, dass ich tough bin, dann bin ich ein bisschen selbstbewusster, als ich vielleicht in Wirklichkeit bin und so weiter. Und Galli geht halt davon aus, im Spiel auf der Bühne ist der Mensch wirklich.
Wenn Sie dann von der Bühne runtergehen, nehmen Sie was von diesem Gefühl, was Sie da erlebt haben, mit zurück in, was weiß ich, in die Klinik, wenn es da gerade heftig zugeht? Können Sie davon profitieren?
Ja, auf beiden Seiten. Also ich nehme von der Bühne was mit in die Klinik und ich nehme von der Klinik was mit auf die Bühne. Also das gleicht sich aus, das ist auch ein Ausgleich für mich. Beides ist sehr emotional, nur dass ich im Theater spielen, die Emotionen rauslassen kann und in der Klinik die Emotionen aufnehme. Und so gleicht sich das sehr gut aus.
Sie meinen Aufnehmen von den Patienten, da geht es ja nicht um ihre Emotionen.
Genau, ich nehme sehr viele Emotionen auf und habe mir das auch bewahrt, da offen zu bleiben. Und ja, wenn ich jetzt sehe, jemand ist jetzt traurig, wenn der das Gespräch sucht, dann nehme ich mir auch die Zeit irgendwie und höre dazu. Aber viele sind dann auch, wollen dann auch mit ihrer Trauer da allein sein. Aber das nehme ich trotzdem auf. Aber ich kann jetzt nicht zu ihm hingehen und sagen, Mensch, du tust mir ja so leid und da weinen oder irgendwas. Aber ich nehme diese Emotionen mit und ich nehme da sehr viele Emotionen in mich auf. und mit der Kunst kann ich sie verarbeiten.
Das ist ja, das Theaterspiel ist nicht die einzige Kunst, der Sie sich widmen. Sie schreiben auch. Sie sind in der Autorengruppe Ibis. Das heißt, eine Gruppe, die sich selber, die auch also für Publikum liest, aber auch füreinander liest, sich gegenseitig weiterbringt. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Text, den Sie geschrieben haben?
Ja, das war in der Schreibwerkstatt am Starnberger See. Da habe ich geschrieben, der Titel wurde vorgegeben, Das Herz ist ein einsamer Jäger. Da habe ich einen Krimi draus gemacht. Und dann wurde ich von zweien aus der Ibis-Autorengruppe, die auch in dieser Schreibwerkstatt vor Ort waren, wurde ich gleich geworben für die Autorengruppe. Bin ich sehr stolz, da Mitglied zu sein in dieser tollen Gemeinschaft.
Das Schreiben, wie viel Zeit nimmt das für Sie in Anspruch? Sitzen Sie sich jeden Abend hin nach Dienstschluss?
Nein, das ist ganz sporadisch. Weil wenn ich einmal schreibe, brauche ich wirklich sehr viel Zeit und versinke da in einem Tunnel. Da komme ich auch gar nicht so ohne weiteres raus, da will ich auch nichts raus. Also ich stelle mir dann immer was zu trinken hin, aber das steht am Ende noch genauso unberührt da. Und manchmal, wenn ich dann fertig bin mit meinem Text, da zittere ich vor Kälte und ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich gefroren habe. Also ich versinke da komplett im Schreiben. Und das ist mir ein Bedürfnis, ich kann da sehr viel verarbeiten und auch lustige Sachen, fröhliche Sachen schreiben. Ich schreibe traurige, ich schreibe fröhliche, ich schreibe da ganz verschiedene Sachen. Und es gefällt mir natürlich dann auch, wenn ich lese und ich spüre, dass das Publikum quasi an meinen Lippen hängt. Das ist was ganz Tolles.
Vom Alltag im Krankenhaus, von der besonderen Situation auf der Covid-Intensivstation hat Damaris Meyer uns ja schon erzählt und auch vom Theater und vom Schreiben, also wie wichtig die Kreativität ist. Frau Meyer, sind diese Interessen, dieses Schreiben, dieses Theaterspielen, begleitet Sie das schon seit der Jugend?
Ja, also in meiner Jugendzeit habe ich nur geschrieben, wenn ich jetzt zum Beispiel Liebeskummer hatte oder sehr wütend war um mein erstes Liebesgedicht. Das ist so lang und so wunderschön schmalzig, das habe ich mir auch aufgehoben. Also das würde ich jetzt niemals öffentlich vorlesen, aber es zeigt, ich war 18 da, also das zeigt meine Jugend in dieser Zeit.
Dann gehen wir jetzt auch mal in diese Zeit zurück, beziehungsweise so vielleicht sogar ein bisschen früher. Sie sind 1966 geboren im Erzgebirge und da auch aufgewachsen. In was für eine Familie hinein?
Ich bin in einer sehr temperamentvollen Familie aufgewachsen. Wir sind 4 Schwestern. Wir sind eine sehr evangelische Familie und das war zu DDR-Zeiten gleich Staatsfeinde, weil Religion wurde sehr kritisch und feindlich gewertet.
Was heißt denn sehr evangelisch?
Ja, mein Vater war im Kirchenvorstand, wir haben alle keine Jugendweihe. Wir haben im Kirchenchor, erst im Kinderchor, im Erwachsenenchor gesungen, sind jeden Sonntag zum Gottesdienst. Wir haben gefühlt ständig gebetet, also vorm Essen und vorm Schlafen und nach dem Aufwachen und wenn irgendwas war. Also die Religion war der Rahmen um unsere Familie, um unser Leben.
Haben Sie das gemacht? Haben Sie als Kinder da mitgemacht, weil die Eltern das vorgegeben haben oder haben Sie es selber auch so empfunden?
Nee, wir haben das auch so empfunden. Ich glaube, da kann ich auch für meine Schwestern sprechen. Ich habe auch schon in frühen Jahren die Bibel gelesen und ja, dann auch meine Eltern gefragt, wie ist das gemeint und das gemeint. Also das war wirklich eine ernste Angelegenheit.
Und Freundeskreis und so weiter?
Ja, also sowas schottet natürlich ab, wenn man nicht mit der Masse mitmacht, nicht zu bestimmten Sachen mit hingeht. Und ich war damals auch nicht in der FDJ und manche Gedichte habe ich nicht vorgetragen, wo jetzt geflucht wurde oder so. Natürlich war ich auch jetzt befreundet mit Kindern, die jetzt nicht religiös waren, aber tiefere Freundschaften hat man dann eigentlich nur in dieser religiösen Gemeinde gehabt, weil man dann auch offener sich äußern konnte.
Das heißt, Sie haben ja eben auch gesagt, in der DDR durchaus dann mit Schwierigkeiten verbunden. Was hieß das für Sie konkret als Kind, als Jugendliche?
Ja, also es war so, dass wir auch in der Schule von manchen Lehrern gemobbt wurden, dass dann schlecht über unsere Familie gesprochen wurde. Aber das war durchwachsen. Ich hatte durchaus auch Lehrer, die mich sehr gemocht haben und auch mal bevorzugt haben. Also das kann ich jetzt nicht als durchgehend beschreiben. Aber wir konnten kein Abitur machen, wir konnten nicht studieren. Das war von vornherein klar.
Der Lehrerberuf, von dem Sie vorhin erzählt haben, Sie wären gerne Lehrerin gewesen, war nicht möglich deswegen.
Nee. Also meine älteste Schwester, die hat die Schule mit 1,2 abgeschlossen. Und der wurde angeboten, dass sie Näherin in der Fabrik wird oder Facharbeiter für Schreibtechnik. Mehr war für die nicht drin. Hat sie dann Facharbeiter für Schreibtechnik gelernt. Und für mich war es dann die Krankenschwester, die geblieben ist.
Können Sie sich noch erinnern an den Moment, wo Sie sich da entscheiden mussten? Und was war das für ein Gefühl dann? So ein Trotz oder Wut, Enttäuschung oder mir doch egal?
Eigentlich nichts dergleichen, weil der Preis war halt, anders zu sein. Und ich war überzeugt davon, dass das richtig ist, wie ich lebe. Und dass ich diesen Preis bezahlen wollte. Was für mich schlimm gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht Krankenschwester hätte lernen können, weil ich wollte was mit Menschen machen. Also da wäre ich wirklich sehr traurig gewesen, wenn ich dann in irgendeiner Fabrik gelandet wäre. Also das wäre schon ein harter Schlag gewesen. Und so,
aber
war das okay.
Sie sagen traurig gewesen, Sie wären dann nicht kämpferisch gewesen.
Das hätte keinen Sinn gehabt, kämpferisch zu sein. Also was blieb? Es blieb politisch so zu kämpfen, dass man wahrscheinlich im Gefängnis gelandet wäre oder halt zu fliehen. Wenn ich jetzt aus der DDR geflohen wäre, was immer mal wieder in den Überlegungen da war, hätte ich halt meine Eltern nicht mehr sehen können, meine Familie. Und dieser Preis wäre mir zu hoch gewesen.
Waren Sie politisch engagiert?
Ich war politisch richtig engagiert erst in der Wendezeit. Also ich habe natürlich mal so ein bisschen aufbegehrt vorher und Späßchen gemacht und in kleinen Kreisen politische Witze erzählt, aber immer so, dass ich mich sicher gefühlt habe. Aber in der Wendezeit habe ich dann wirklich sehr viel getan, habe ich Brief geschrieben an die Zeitung und Unterschriften gesammelt und die Sanatoriumsleitung, ich habe in einem Kursanatorium gearbeitet, aufgefordert, was zu tun, sich zu öffnen, dass die Wende auch in Warmbad, wie der Ort hieß, wo ich damals gearbeitet habe, einziehen kann und habe da einiges bewegt. Bin dann auch in der ersten demokratischen Wahl zur Chefin der Betriebsgewerkschaftsleitung gewählt worden. Da war ich 23, wenn ich richtig rechne. Ja. Also blutjung und voller Motivation und voller Elan und voller Freude, endlich gestalten zu können. Und es war wirklich eine tolle Zeit, eine intensive Zeit. Das kann man nicht ein Leben lang so machen, aber ich habe die Zeit echt genossen.
Sie wollten aber die DDR verändern und dann gab es irgendwann die DDR nicht mehr. Wie fanden Sie das?
Also ich war da nicht so blauäugig wie viele meiner Mitmenschen. Also ich habe die deutsche Einheit begrüßt auf jeden Fall. Ich hätte auch nichts gegen eine andere DDR gehabt, aber so richtig dran geglaubt habe ich, glaube ich, nicht, dass uns das gelingt.
Sie haben dann einen ziemlich großen Schritt gemacht. Sie sind in den Westen gegangen, eben nach München. Warum?
Das war 1997. Ich habe 91 meine wunderbare Tochter Lisa, die muss ich mal schnell grüßen an dieser Stelle, geboren und habe dann nach der Auszeit im Kindersanatorium als Dauernachtwache angefangen zu arbeiten. Das Kindersanatorium ist dann privatisiert worden und ist dann pleite gegangen. Und ringsrum war überall Einstellungsstopp. Das war ja eine Zeit, wo niemand wusste, wie kommen wir jetzt mit den Finanzen hin. Also wurden keine neuen Leute eingestellt, im Gegenteil, die Belegschaft minimiert. Und dann habe ich gedacht, ja, mei, dann schaue ich mal in den goldenen Westen. Bin dann nach München gekommen und habe mich sofort in diese Stadt verliebt und auch in die München-Klinik. Und da bin ich immer noch und ich habe es nicht bereut.
Wie ging es nach der Wende im Westen weiter für meinen Gast Damaris Meyer? Frau Meyer, ich habe Sie im Podcast Coronavirus, Alltag einer Pandemie, in dem Sie ja auch mitmachen, schon gemerkt, was für eine engagierte Pflegekraft Sie sind. Können Sie verwirklichen, was Sie sich unter guter Pflege vorstellen in Ihrem Berufsalltag?
Nein, da muss ich deutlich Nein sagen. Also auf der Intensivstation, wo dann die Einarbeitung so ein bisschen Sicherheit gegeben hat und der größte Stress so vorbei war, gab es eine Zeit, da konnte ich wirklich wunderschön pflegen.
Und da habe ich wieder. Was ist denn wunderschön pflegen? Was ist denn das?
Dass ich die Bedürfnisse des Patienten optimal erfüllen kann. Wenn ich jetzt keinen Abstrich machen muss in Körperpflege, wenn der Patient Zeit braucht, weil er verwirrt ist und ich muss ihn nicht schnellstmöglich ruhig stellen, sondern ich kann versuchen, psychologisch ihn erstmal zu beruhigen, auf ihn einzuwirken. Wenn ich beim Drehen nicht fast grob werden muss, um ihn schnell hin und her zu kriegen. Wenn ich nicht von einem zum anderen rase und Sachen vergesse, weil dann schon wieder was anderes dazwischen kommt, wenn ich mit dem Arzt gut zusammenarbeiten kann, auch was lerne, auch was hinterfragen kann, wenn ich dem Patienten die Bilder von seinen Angehörigen zeigen kann und mit ihnen darüber sprechen kann und mit den Angehörigen am Telefon mir Zeit nehmen kann, ihnen da ein bisschen Sicherheit zu vermitteln. Also wenn ich menschlich mit den Anforderungen umgehen kann, für mich und für alle anderen, das ist für mich gute Pflege.
Und der Alltag? Lässt das alles nicht zu?
Doch, aber man muss immer Abstriche machen. Man muss immer wieder Abstriche machen. Und das macht's schwer. Erstmal muss man Abstriche machen für seine eigene Person. Abstriche an der Pause, Abstriche an Essen, Trinken, selbst aufs Klo gehen, muss man planen. Also es ist ein ständiges Abstriche machen und ständiges Abwägen, was ist jetzt wichtig, was kann ich jetzt vernachlässigen.
Und was müsste sich da ändern, dass das anders wird?
Also erstmal bräuchten wir mehr Personal. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass wir einfach zu wenige sind.
Das weiß aber jeder schon seit 10 Jahren.
Ja, genau. Und das Problem ist auch nicht nur die zu wenig geplanten Stellen, sondern die Stellenbesetzung, die man einfach nicht mehr gewährleisten kann, weil zu wenig Bewerber da sind. Viele ausscheiden noch während der Ausbildung, weil sie merken, ich schaffe das nicht. Das, was ich in der Schule lerne, kann ich überhaupt nicht umsetzen in der Praxis. Also die Besten scheiden eigentlich wieder aus. Die mit hohem Anspruch, mit hohem Idealismus rangegangen sind, die gehen eigentlich. Und die fehlen uns. Gerade die fehlen uns.
Sie sind jetzt noch da. Also Sie haben vorhin erzählt, dass Sie Theater spielen, dass Sie schreiben. Das alles hat ja auch damit zu tun, Dinge rauszulassen, an denen sie sonst irgendwie ersticken würden. So ganze Kritik, Enttäuschung, Wut, aber auch Emotionen. Die lassen sie aber nicht nur auf der Bühne beim Theaterspielen raus. Sie haben sich auch einer Gruppe angeschlossen, sie machen Care Slam. Das ist so eine Art Poetry Slam mit politischen Inhalten, würde ich sagen. Nach dem Motto, jetzt reden wir von den Pflegeberufen, oder?
Genau, der Pflege eine Stimme geben. Die Yvonne Falkner macht das ganz großartig. Die führt uns alle zusammen, die verschiedenen Pflegenden oder auch Pflegewissenschaftler oder aus anderen Bereichen, die was mit Pflege zu tun haben. Auch Angehörige waren da schon dabei, pflegende Angehörige. Und verbindet unsere Texte oder auch Lieder oder auch Gedichte zu einer Theateraufführung.
Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt, als sie auf der Bühne gestanden ist. Lukas heißt der Text.
Nie würde das junge Mädchen vergessen, das seine verstorbene Mutter suchte. Zombieblick, zitternd, knochenbleich, hilflos wie er. Friedlich eingeschlafen, versichert Lukas jedes Mal, an ihrer Trauer wirkend. Nicht gelitten, wir haben alles getan. Wussten Sie, dass er log? Wussten Sie, dass Sterbebegleitung Zeit erfordert? Und die hat hier keiner.
Das ist ja genau das, was Sie auch vorhin schon erzählt haben. Ich habe das jetzt quasi so als eine Angehörige gehört, die im Publikum sitzt Und stelle mir vor, dass mir da doch ganz anders wird bei dieser Wahrheit. Wer hört sich das an?
Also diese Texte, die habe ich schon geschrieben, teilweise auch besonders diesen, bevor ich zu Kerslem gekommen bin. Und da hat sie sich keiner angehört, außer meine Autorengruppe, weil für eine normale öffentliche Lesung sind die zu hart einfach.
Ja, genau.
Stimmungsverderbend, ne? Mhm. Beim Kerslem, wir haben ein ganz besonderes Publikum. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer das alles ist. Leute, die diese Probleme kennen und sehr mit uns mitfühlen. Und also das ist schon ein eingeschworenes Publikum. Das spürt man, wenn man da auf der Bühne sitzt und in die Gesichter schaut.
Was macht so ein Text dann mit Ihnen, wenn Sie den vom Publikum vorführen, also eben auch diese Wahrheiten dort aussprechen, und was macht das mit dem Publikum?
Also das berührt mich, diese Texte berühren mich am stärksten, weil ich die ja erlebt habe. Ich bin zwar nicht Lukas und es ist auch nicht alles 1:1 und natürlich wird die Schweigepflicht da eingehalten, aber das sind alles Wahrheiten, die man sonst nicht rauslässt. Und ich möchte damit Veränderung schaffen. Ich möchte, dass auch Menschen, die jetzt nicht in der Pflege arbeiten, sich für uns einsetzen, weil es geht um sie. Wenn wir laut werden, machen wir das größtenteils für unsere Patienten. Auch für uns, aber auch für unsere Patienten und für die Angehörigen.
Das heißt, das ist dann auch eigentlich, ist das Ihre Art, für Ihren Beruf zu kämpfen?
Genau, andere Leute ins Boot zu holen. Und es sind sehr viele Leute auf unserer Seite oder bei uns an Bord, aber das können sie nur sein, wenn wir uns mit ihnen verbinden, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen.
Das tun Sie unter anderem eben mit Kerslem. Wann ist der nächste Auftritt?
Der nächste Kerslem ist im Oktober in Berlin geplant. Und wenn es die Pandemie zulässt, dann bin ich da dabei.
Die letzten Minuten mit Krankenschwester, Schauspielerin, Slammerin Damaris Meyer laufen hier. Einer ihrer Texte, Frau Meyer, schildert eben die Überforderung im Pflegebereich. Sehr drastisch, wir hatten ihn eben gehört, Lukas. Und dann endet der Text aber mit dem Satz, wo Schatten ist, da muss auch Licht sein. Sehen Sie das Licht noch?
Immer, ich sehe immer das Licht in jeder Situation. Ich glaube immer, dass alles gut wird, irgendwann. Bloß wann, das ist die Frage. Ja, ich bin da krankhaft optimistisch.
Krankhaft optimistisch und bleiben auch Krankenschwester. Sie bleiben dabei, ja?
Ich bleibe dabei, ja.
Damaris Meyer, Dankeschön.
Gerne, ich danke Ihnen.
Mehr über den Alltag von Pflegekräften erfahren Sie auch in unserem Podcast. Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Da sind natürlich viele aus den unterschiedlichsten Pflegebereichen dabei. Und den Podcast bekommen Sie, wie übrigens dieses Gespräch hier, auch in unserer App, der DLF Audiothek.